Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.
Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auch hier vor den Fernsehgeräten, würde ich schon fast sagen. Herzlich willkommen hier zu meiner Real Talk Sessions Folge 44. Und heute wieder Real Talk Sessions on the road. Wir sind heute in Heißen, Optik in Heißen. Ihr denkt euch jetzt, Optik in Heißen, Ben, was hast du vor? Was machst du hier Tolles? Ich sag mal so, ich habe hier den David Copperfield der schlechten Dioptrie. Und David Copperfield heißt eigentlich Jens Schulz, aber der zaubert eure schlechte Sehkraft einfach so weg. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo, hallo.
Hi. Ja, ich dachte mal, ein bisschen theatralischer Anfang ist mal ganz gut hier, ne? Jens, hol uns doch mal einfach ab. Wo sind wir hier? Also ich meine, man kann es erkennen, ich sehe hier ein paar Brillen, aber wo sind wir?
Ja, ganz. Wir sind ja ganz normal in meinem Geschäft. Ne? Das
okay.
Heißt also praktisch, ein Augenoptikgeschäft ist halt immer ein stationäres Geschäft, wo man hingeht, man einen Verkaufsraum hat, klassisch wie man das aus der Mode eben halt kennt. Und wir sitzen hier in dem Bereich vorne, wo wirklich auch die Verkaufsgespräche für die Kunden stattfinden. Gleichzeitig haben wir hier an den Wänden die Brillenfassung mithängen, wo sich die Kunden eben wie in anderen Geschäften, also ich sag mal, wenn du an so einen Moderondell rangehst, im Prinzip sich die Fassung angucken können, auch mittlerweile nach Corona gerne wieder aufsetzen dürfen.
Ja.
Und dann geht es danach eigentlich dann in die Beratung. Das heißt also, ich sag mal, als Kunde kann ich erstmal gucken, kann mir was aufsetzen, mal vielleicht auch was Verrücktes, ne, wo ich dann denke, das trage ich sowieso nie, aber ne, warum nicht mal aufsetzen? Und im Nachhinein geht es dann dazu, wenn ich dazukomme oder eine Mitarbeiterin mit dazukommt, dass wir dann wirklich den Kunden beraten. Und Brille ist ja nicht nur Gestell, Brille ist ja auch Brillenglas. Und Brillenglas hat verschiedene Wirkungsbereiche, wo Leute kurzsichtig oder weitsichtig sind. Und danach muss man natürlich auch ein bisschen abstimmen, kann man das Modell überhaupt tragen. Es gibt mittlerweile viele junge Mädels, die gerne so nerdmäßig sehr große Brillen tragen. Wenn die allerdings sehr stark kurzsichtig sind und die
Bringt dir dann auch nichts, ne?
Nee, dann
das ist so Nana Muscuri, ne? Ich glaube, die ist so eine Verfechterin von denen, die ja ziemlich extravagant und so von den äußeren Fassungen, ne, so geschwungen, wie so flügelmäßig irgendwie so tragen. Ne? Aber bevor wir gleich auf Nana Muscuri, übrigens, ey, tolle Sängerin, denke ich immer an griechischer Wein. War das Nana Muscuri?
Ja, oder Eulen nach Athen tragen, wie war das? Ne?
Stimmt, nee, Quatsch, nee, das war hier traurige Tränen nach Athen.
Ja, genau. Ne?
Stimmt, griechischer Wein war der Udo, der Jürgens.
Und irgendwas mit weißen Rosen, meine ich, hat sie auch mal gesungen.
Das war Roy Black.
Das war Roy Black? Okay.
Das war Roy Black. Aber jetzt nochmal ganz kurz, hol uns nochmal ab. Heißen habe ich gesagt, aber wo in Heißen? Sag uns mal ganz genau, wo steht dein Geschäft und vor allen Dingen, wie heißt dein Geschäft?
Ja, also das Geschäft ist in Mülheim an der Ruhr. Der Stadtteil heißt Mülheim-Heißen.
Ja.
Der ist direkt an der A40 gelegen, Richtung Essen. Viele kennen da das Einkaufszentrum, das Rhein-Ruhr-Zentrum ist ganz in der Nähe. Und wir sind wirklich in Heißen Mitte am Marktplatz, wo jeden Donnerstag wirklich auch noch ein Markt stattfindet. Und das Geschäft heißt wirklich Optik in Heißen GmbH.
Okay, ja. Wunderbar. Euch gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Wie lange gibt es euch schon?
Also das Geschäft habe ich, oder andersrum, ich habe hier Anfang der 2000er Jahre als Geselle in dem Betrieb angefangen. Da hieß der Betrieb hieß damals eigentlich noch Meier auf der Nöllenburg GmbH, was natürlich am Telefon sehr, sehr lang ist. Und dann hat sich irgendwann eingebürgert, dass wir am Telefon immer gesagt haben, Optik in Heißen, guten Tag, mein Name ist Schulz, was können wir für Sie tun?
So. Ja.
Und landläufig war dann für alle Leute und auch dann später für die Kunden und auch in der Werbung, dass eben das Geschäft war Optik in Heißen. So, und da der Herr Meier auf der Nöllenburg dann 2018 mir das Geschäft verkauft hat, ich das übernommen habe, er seine GmbH behalten hat vom Namen her, mussten wir einen neuen Namen kreieren und dann blieb es eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir gesagt haben, okay, Optik in Heißen ist von den Leuten eigentlich für den Stadtteil und für Mülheim ein Begriff. Und dann haben wir eben noch die GmbH hinten dran und dadurch kam es zur Optik in Heißen GmbH.
Aber ganz, ganz, ganz früher, also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, recherchiert, ne? Über 30 Jahre, 35 Jahre, so ganz grob?
Über 35 Jahre.
Über 35 Jahre.
An verschiedenen Stellen hier im Stadtteil angefangen hat er am Hingenberg, das ist eine Straße weiter von hier. Dann ist das Geschäft wirklich hier in das Nachbargeschäft reingewandert. Und hier in dem ursprünglichen Geschäft war früher eine Drogerie drin und als die aufgehört hat, ist dann
direkt verlagert.
Ganz genau, das Geschäft hier reingegangen und hier sind wir jetzt schon seit, es müsste Ende der 90er Jahre sein.
Ne? Wir gehen mal ein bisschen auf deine persönliche Geschichte rein. Du hast ja gesagt, als du Azubi warst oder Lehrling, ne, hast du irgendwann also angefangen in dem Bereich. Aber was hat dich denn da motiviert, überhaupt Optiker zu werden? Sagt man Optiker oder wie ist der Fachbegriff?
Man sagt Optiker, man sagt Augenoptiker, aber Optiker ist wirklich vollkommen in Ordnung.
Was hat dich dazu inspiriert? Erzähl mal.
Ja, eigentlich das Berufsinformationszentrum.
Okay, also du wurdest hier zu verdonnert.
Nein, fast. Also es ging eigentlich darum, ich habe ganz klassisch, mein Schulwerdegang ist eigentlich, ich habe früher an der Hauptschule begonnen, war eigentlich in der Schule relativ gut und habe dann später mein Abitur noch nachgeholt, mein Fachabitur habe ich gemacht. Und nachdem ich dann in der Oberstufe noch eine Runde gedreht hatte und also dann 14 Jahre Schule hinter mir hatte, war mir eigentlich Studieren nicht mehr wichtig. Anfangs hatte ich mal gedacht, ich würde vielleicht mal was studieren in Richtung Geschichte. Und nee, das wollte ich dann einfach nicht mehr, weil ich hatte auf so schulische Maßnahmen studieren überhaupt keine Lust mehr. Und dann macht man ja im Bereich der Schule schon mal eben, wie das jeder Schüler macht, im Bereich Klasse 10 bis Oberstufe. Damals gab es noch das Berufsinformationszentrum.
Kenne ich auch noch.
Eben so einen Kurs und geht dann dahin und man kriegt von denen eben eine Aufstellung. Ja. Und in dieser Aufstellung kam raus,
siehst nichts.
Ja, damals habe ich noch keine Brille gehabt.
Okay, okay.
Dass ich für Feinmechanik begabt wäre. Mhm. Ne? So, und dann war es eigentlich für mich irgendwie klar, eigentlich wollte ich gar nicht Augenoptiker werden. Ich wollte eigentlich, Feinmechanik ist auch der Goldschmied mit dabei. Ich wollte Goldschmied werden.
Ja.
Und da waren, als ich so jung war, in dem Bereich so zwischen 18 und 20, kriegte man da so gut wie keine Lehrstellen. Ne? Mhm. So. Und ich hätte für eine Lehrstelle sehr weit wegfahren müssen, beziehungsweise ziemlich lange pendeln müssen, über eine Stunde. Und da habe ich gedacht, nee, das ist es nicht. Ne?
Ja.
Und dann habe ich die Mappe nochmal genommen, da stand da Hörgeräteakustik und Augenoptik noch mit drin. Und Hörgeräteakustik, da habe ich mir gedacht, den Ohren irgendwie den Leuten in den Ohren rumpopeln. Also,
ich glaube auch damals, ne? Wir sind jetzt in welchem Jahr ist man da?
Das Anfang der 80er, 1982.
Ja, also ich glaube, wenn man da jetzt vergleicht, Hörakustik, also Hörgeräte, ne, jetzt beispielsweise, ne, für alle, die mich nicht hören können, ich glaube, die waren zu der Zeit auch nicht so fortschrittlich wie heutzutage, sondern riesige, fast schon Lautsprecher, ne, die Leute.
Und dann habe ich das eigentlich ganz klassisch gemacht. Ich habe dann wirklich in Schulferien, bin dann wirklich hin und habe also Praktika bei Augenoptikern gemacht. Mhm. Bei Augenoptik war das andere halt dabei. Und was mich eben dabei fasziniert hat, ist, ich habe einen verkaufenden Beruf vorne. Ich habe also Kundeninteraktion. Ich kann modisch agieren. Mhm. Ich mache was hinten in der Werkstatt.
Ne? Ja,
das heißt also im Prinzip, ich habe ein Produkt, was ich also wirklich ähnlich wie ein Schneider, wenn man das heute so klassisch noch hat, was hinten gefertigt wird, was vorne an den Kunden abgegeben wird. Und ich kann die Wirkung sehen.
Das Schöne ist ja jetzt bei dem Podcast, da wir ja auch Video machen, werden zwischendurch natürlich auch die Sequenzen, ne? Alles das, was du jetzt gerade erzählt hast, kleine Fußnote, ne, für den Backup, natürlich eingeblendet, damit auch die Kunden oder auch Fans, ne, der Optik quasi erkennen können, was macht ihr hier so Besonderes in Heißen? Da ganz kurz, also ich wollte ja nicht ins Wort grätschen.
Was machen wir hier so besonders in Heißen? Also wir sind ein traditioneller Augenoptiker, so nennt man das. Wir sind in der Augenoptiker-Innung auch gelistet. Das ist nicht unbedingt jeder Augenoptiker, aber Innungsbetriebe sind halt gewissen Arbeitsstandards verpflichtet. Das heißt also, die Innung selber kümmert sich um Arbeitsstandards mit der Handwerkskammer und die Innung ist zuständig eben auch für Ausbildung.
Mhm.
Und darüber hinaus, weil wir auch gerne ausbilden und ausbilden möchten, haben wir zum Beispiel auch noch eine eigene Werkstatt. Das heißt also, die Brillenfassung, die man hier sieht, die Gläser, die wir hier ausmessen und dann bestellen bei dem Glaslieferanten, die kommen dann wirklich zu uns. Und da würde ich mal ganz gerne vielleicht ganz kurz was zeigen.
Ja, ja. Das also gibt es da so einen Fachbegriff, wenn man alles im eigenen Haus macht? Ist das In-house oder?
Ja, das ist, ja, so kann man das nennen. Also ich sag mal, so weit sind wir eigentlich noch nicht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr gerappelt hat.
Es rappelt bis zum geht nicht mehr. Aber das ist mir die Sache wert. Lass rappeln.
So. Wir haben hier eigentlich, das ist normalerweise, nennt man das, ist ein sogenanntes Musterglas.
Da wird also, zeig mal ruhig in die Kamera. Ne,
da werden zum Beispiel dem Kunden gezeigt, auf der einen Seite haben wir eine Reflexminderung, eine sogenannte Entspiegelung, auf der anderen Seite nicht.
Ja.
Was ich damit aber eigentlich nur zeigen wollte, wir bekommen diese Gläser in diesen Rohdurchmessern.
Mhm.
Und das heißt
sehr,
also,
sehr groß.
Dieses Glas wird dann im Prinzip auf die Fassungsgröße hier bei uns zurechtgearbeitet.
Ja.
Ne? Das heißt, dafür haben wir eine Maschine, das ist ein sogenannter Schleifautomat, da haben wir dementsprechende Werkzeuge für und wenn ich Auszubildende habe, werden die also auch in diesen Fertigungsprozess mit eingebunden. Das heißt also,
oder eingeschlossen.
Ganz genau.
Ne? Ja.
Das heißt also, wenn ich jetzt hier vorne ein Brillengestell verkaufe, was du dir ausgesucht hast, dann würden wir zum Messen gehen.
Mhm.
Ne? Danach würden wir im Prinzip, ich sag mal, die Gläser bei dem Glaslieferanten, da gibt es ja unterschiedliche, mit einem Rodenstock, Zeiss, ist, Essilor Stratemeyer hier in Bochum, im Ruhrgebiet sogar ansässig, dann da bestellen, dann bekommen wir diese in dieser Rohform, dann werden die Gläser zentriert auf das Augenmaß und dementsprechend eingearbeitet.
Okay, ne? Ich grätsche direkt rein, du hast gerade das Schlagwort Azubis gesagt, wie viele Azubis habt ihr gerade aktuell bei euch?
Im Moment leider keinem.
Okay, das heißt?
Ich hätte ganz gerne wieder Azubis.
Ne? Ja. Kurzen Aufruf, also mit der Kamera oder natürlich jetzt hier, Azubis werden gesucht bei euch?
Ja, Azubis werden in der gesamten Branche in der Augenoptik gesucht.
Okay, wir sind jetzt in deiner Branche, also jetzt in deinem Geschäft, du suchst Azubis?
Ja.
Was müssen die können, was sollten die drauf haben oder worauf müssen sie sich einlassen? Sagen wir mal so.
Als Auszubildender hätte ich ganz gerne das, ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich fange es erstmal so an. Ich gehe mal davon aus, wie das eigentlich von der Innung propagiert wird. Wir brauchen oder hätten ganz gerne Auszubildende, die im physikalisch-mathematischen Bereich relativ bewandert sind, weil die Theorie in der Augenoptik wirklich fast ausschließlich nachher in der Berufsschule reine Strahlenphysik ist, ne? Die man berechnet. Dann hätten wir ganz gerne natürlich Leute, die gerne modisch aufgeschlossen sind. Das heißt also auch Interesse haben auf Personen zugehen können, ja, mit Leuten reden. Das heißt also, ich möchte natürlich nicht unbedingt einen Azubi haben, der sich in der Werkstatt in die letzte Ecke stellt, sobald die Türklingel angeht und der Kunde reinkommt. Ne? Das ist für mich wichtig, Höflichkeit ist wichtig und was für mich im Nachhinein auch noch wichtig ist, dass ein Azubi auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Denn jeder muss für sein tun, was er ja macht und wir sind ein Medizinproduktehandwerk. Ja? Das heißt, wir geben ein Medizinprodukt ab und haben natürlich über das Abgeben dieses Medizinprodukts eine gewisse Verantwortung dafür und dessen muss ich mir bewusst sein. Ne? Also muss ich mit dem, was ich hier tue, ob ich jetzt, ich sag mal, Brillen wegräume oder eine Brille verkaufe und abgebe, mir mit jeder Handlung in meinem Beruf bewusst sein, ich habe eine gewisse Verantwortung, weil all die Produkte hier liegen irgendwo im medizinischen Bereich gelistet.
Ne? Muss der Azubi auch eine Brille tragen?
Wenn er keine benötigt, muss er die nicht tragen.
Ne? Würde aber den Verkauf, ich sage jetzt, wir sprechen jetzt mal ganz offen, wäre jetzt genauso, als wenn ich in einem Autogeschäft reingehen würde und derjenige, der mir ein Auto verkauft, fährt eigentlich nur Fahrrad.
Ja, also ich sag mal, das könnte ich ja sogar noch verstehen. Ne? Ja. Das wäre auch noch nachhaltig, könnte man sagen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt nach Esprit gehe und ich komme da rein und der trägt eine Aldi-Jeans, dann würde ich mich auch fragen, warum hat der Verkäufer da dann keine Esprit-Jeans an, keine Esprit-T-Shirt an? Also normalerweise, wenn jetzt der Azubi dann wirklich auch eine Sehstärke braucht, das heißt eine Korrektur braucht, dann kriegt er natürlich auch eine Brille von uns gestellt.
Aber ich meine, einfach ist jetzt mal so O-Ton, ne? Ja. Man kann ja auch einfach Fensterglas reinmachen, so, dann trägt er eine Brille, obwohl er gar keine Sehstärke braucht. Also ich versuche jetzt den Azubi-Radius zu vergrößern. Ja.
Auch das wird gemacht. So. Wie gesagt, wir haben auch junge Leute, die wirklich reinkommen, sich ein Brillengestell kaufen, die dann Brillengläser wirklich ohne Stärke kaufen, weil die gerne eine Brille tragen möchten.
Ne? Und wir machen jetzt eins, ne? Also Leute, ich habe eine Sache nicht vergessen, ne? Aber ich habe mir die jetzt einfach mal ganz kurz aufbewahrt, weil wir wollen ja eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Ja. Ne? Ich bin ja eigentlich quasi, im Gegensatz zum Jens, bin ich ja jetzt gerade nackt im Gesicht. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar darf der Jens sich eine Frage jetzt selber vorlesen. Ich versuche nur eine Zeit zu überbrücken. Und zwar, ich lese dir einfach vor. Nee, ich gebe dir dann nicht die Sachen aus der Hand. Nein, pass auf. Jens, ganz einfach. Welche besonderen Herausforderungen begegnen dir eigentlich tagtäglich in deinem Job? Erzähl mal ruhig, ich höre dir zu, aber ich komme gleich wieder. Ich verrate gleich auch warum.
Okay. Also besondere Herausforderungen ist eigentlich in meinen Augen erstmal herauszufinden, was möchte der Kunde wirklich von mir? Was heißt, mit welchem Anliegen kommt er hin? Das Erste, was ich natürlich immer höre, ich hätte ganz gerne eine Brille. Ne? So, klar, was für eine Brille? Da geht es natürlich um den modischen Aspekt, aber wenn man eine Brille verkauft, sollte das eigentlich auch damit anfangen, dass das Ganze, ich sag mal, auch mit einer Anamnese beginnt. Das heißt also, man muss erstmal nachfragen, wieso, weshalb, warum trägt derjenige jetzt eine Brille? Hat er eine klassische Fehlsichtigkeit? Ist man weitsichtig, hyperop nennt man das, oder kurzsichtig, myop, oder hat er eine sogenannte vordere Augenhautverkrümmung, ein Astigmatismus, so nennt man das vom Fachbegriff her. Und wie entdeckt er das Sehen? Ne? Oder braucht er einfach auch nur eine Brille, weil vielleicht durch eine Augenkrankheit eben eine Brille notwendig ist?
Ne? Du hattest vorhin im Vorgespräch, und Leute, nicht erschrecken, ich bin jetzt nicht der Doppelgänger von Ben, nein, ich bin's. So laufe ich eigentlich rum, wenn ich Geld abhebe oder wenn ich Auto fahre. Ne? Oder wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin. Naja, natürlich nicht. Die weiß noch nicht mal, dass ich eine Brille habe.
Okay.
Also jetzt hier Premiere. So siehst du eigentlich aus. Schönen Laden hier. Ne? Das ist ein schöner Laden. Du hattest vorhin aber trotzdem im Vorgespräch, hattest du erzählt, wenn ihr beispielsweise Kunden habt, die sich für eine Brille, ich sag jetzt mal, einmessen lassen, dass es einen großen Unterschied macht, ob die vielleicht unter Medikamenten stehen. Ne? Ja. Und das müssen jetzt keine, wie sagt man nicht, Medikamente, die man zum Berauschen genommen hat, sondern wirklich aus wirklich medizinischen Hintergründen. Lass uns mal ganz kurz in diese Thematik schnell reinsteigen, weil das ist ja auch eine besondere Herausforderung, die du dich tagtäglich mit deinen Mitarbeitern ja auch stellen musst.
Das ist das, was ich gerade auch mit sagte mit der Anamnese. Man macht also wirklich im Prinzip im Vorgespräch vor der Messung eine gesundheitliche Anamnese. Ich sage mal zum Beispiel ein Diabetiker. Ich selber bin Diabetiker Typ 2. Mhm. Wenn der Blutzuckerspiegel schwankt und ein Diabetiker im Prinzip nicht über seinen Langzeitzucker und über den täglichen Zucker stabil eingestellt ist, schwankt auch die Sehleistung und auch das Sehvermögen. Mhm. Das heißt also, er kann in dem einen Moment mit einem hohen Blutzucker einen sehr hohen Glaswert haben und geht der Zucker runter unter das Normalniveau, 100 sagt man immer so die Zahl, geht das runter auf 60, 70, dann kann auch der Glaswert deutlich runtergehen. Das heißt, einen nicht korrigierten Diabetiker, der also im Moment auf ein neues Insulin oder auf ein neues Medikament eingestellt wird, dem verkaufen wir so gut wie keine Brille, weil da kriege ich keine stabile Messung hin.
Ja? Ich hatte vorhin auch mal so sarkastisch das Thema angeworfen, je nachdem, zu welcher Tageszeit der Kunde bei dir quasi im Laden aufsteht. Ne? Ja. Es ist ja wirklich dann so, ich meine, gut, ihr habt ja, ich glaube auch, die Beleuchtung muss ja irgendeiner gewissen Norm stattfinden, ne? Weil egal, ob der jetzt morgens um 9 oder abends um 7 hier reinkommt, braucht der ja konstantes Licht, damit die Pupillen in der entsprechenden Größe sind. Oder kriegt der irgendwie Augentropfen rein, dass der
nicht? Nee, das dürfen wir gar nicht. Also wir dürfen Augentropfen nur in einem Bereich geben, der Kontaktlinse. Und dazu dient es eigentlich auch nur zur Nachbenetzung, also eine sogenannte künstliche Träne. Mhm. Alles andere wäre einem Augenarzt vorbehalten, also medizinische Augentropfen gehen in der Augenoptik überhaupt nicht. Ne? So, da sollte man dann wirklich, auch wenn man da Probleme hat, wirklich zu einem Augenarzt gehen, da ist man dann auch wirklich besser aufgehoben. Was wir machen, wir haben standardisierte Messverfahren, das ist richtig. Wir messen einmal mit einem sogenannten Autorefraktometer vorher mit einem dementsprechenden Lichtreflex einmal die Tageslichtpupille, die normale Öffnung, und dann wird also auch die Dämmerungspupille gemessen, wie weit schließt sich das Auge, also die Pupille in dem Fall. Und da gibt es verschiedene Werte, weil in der Regel, es ist also nur eine kausale Regel, das ist also wie, ich sag mal, wenn du eine heiße und eine kalte Herdplatte hast, dazwischen könnte man sagen, wenn man beide Hände drauf legt, wäre lauwarm, passt aber nicht. Ne? Das ist, in der Regel sagt man, wird das Auge im Dunkeln durch die Pupillenöffnung, weil es da größer wird, circa eine Viertel bis halbe Dioptrien kurzsichtiger. Ist aber eben nicht kausal. Ne?
Könnt ihr denn manuell, ich sag mal, nachjustieren? Ja. Also du hast den Computerwert KI-gestützt, habe ich da mal irgendwie so gehört. Ja, baue ich auch schon irgendwie? Oder?
Ja. Also wir haben sogenannte Autorefraktometer, so nennen sich die Geräte. Und früher war es wirklich ein Gerät, was ausschließlich einen rein kleinen Messwert gegeben hat. Und mittlerweile können diese Geräte den Messwert messen. Die können oder scannen die vordere Augenhaut mit ab. Das heißt, die Grundkurven des Auges werden über solche Geräte mit ermittelt. Sie können teilweise die Baulängen mit vermessen. Das heißt, also man kann da Rückschlüsse auf das Auge nehmen. Der vordere Augenabschnitt inklusive der vorderen Augenkammer bis zur Augenlinse kann mit dargestellt werden, und die modernsten Geräte, die wir mittlerweile in der Augenoptik verwenden, nehmen sogar den Augenhintergrund, den sogenannten Fundus, mit auf und betrachten die Netzhaut.
Kann man das zusammenfassen, dass sich schon die Technologie dieser Augenheilkunde, ich sag's jetzt ganz pragmatisch, extrem geändert hat? Kann man das so grob fünf Punkten? Kannst du das an fünf Punkten einfach festmachen?
Ich wüsste jetzt nicht einzelne fünf Punkte. Ich kann nur sagen, die Geräte, die wir verwenden, sind zum größten Teil 1:1 auch die Geräte, die in einer Augenarztpraxis verwendet werden. Das heißt also, der Unterschied zwischen uns und dem Augenarzt, wenn man das so nehmen will, ist eigentlich, dass wir eben in einem Gesundheitshandwerk angesiedelt sind, also im Prinzip Handwerker sind, der Augenarzt natürlich studiert hat und ein Arzt ist. Wir eben im Prinzip Dinge erkennen können, auch in der Ausbildung und auch in der Meisterausbildung eben auf die Pathologie und die Anatomie des Auges geschult werden. Wir auch in der Lage sind, Veränderungen am Auge zu erkennen. Allerdings dürfen wir keine Diagnosen stellen. Mhm. Das heißt also, du könntest jetzt nicht zu mir kommen und sagen, könntest mal gucken, ich habe da so einen schwarzen Fleck. Was ist das?
Also das heißt, quasi ärztliche Vorgespräch ist quasi, ich will jetzt nicht sagen verpflichtend, aber zumindest die Eintrittskarte
Also es ist eigentlich so, in der Regel mittlerweile, also hier bei uns in Mülheim so, dass die viele Augenärzte ganz gerne hingehen, und wenn du als Patient zum Augenarzt gehst, dann sagst du, ich gucke mir ihr Auge an für die Gesundheit, ich mache die pathologischen Untersuchungen, gucke, ob das Auge gesund ist, mess auch kurz, aber wenn sie es genauer gemessen haben wollen, dann sagen die Augenärzte eigentlich in der Regel, dann nimmt sich der Augenoptiker deutlich mehr Zeit für. Mhm. Ne, so. Das, was wir eben dann über unsere Messverfahren feststellen können, wenn der Kunde erst zu uns kommt, Grund, dass wir einen Ganzteil der Kunden eben auch Auffälligkeiten haben, wo wir dann sagen, so, hier ist eigentlich keine Brille angesagt, sondern da wäre auch durchaus erstmal eine augenärztliche Untersuchung angesagt, weil da was mit der Sehleistung nicht stimmt. Denn Brille, Dioptrien heißt ja nicht gleich, wenn ich eine Dioptrien habe, ich sag mal plus eins oder minus eins, dass ich 100% sehen kann. Das sagt das gar nichts aus. Das sagt nur aus, wie viel Fehlsichtigkeit das Auge, ich sag mal, pathologisch imitiert. Hat aber nicht damit zu tun, wie wirklich dann die Netzhaut hinten die Lichtsignale aufnimmt und ob der Kunde wirklich eine 100%ige Sehleistung hat oder vielleicht sogar nur 10% und so gut wie gar nichts sieht, außer hell und dunkel.
Ich muss ja ehrlich gestehen, also Brille, ne, ich trage es ja nicht komplett 24 Stunden rund um die Uhr, mehr eigentlich wirklich, nee. Ich sag jetzt mal am Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz. Ja. Ne? Für mich aber, ich muss ehrlich sagen, ein krasser Gamechanger, als ich wirklich vor, jetzt lass mich mal vor 15 Jahren gewesen sein, ne? Seitdem habe ich dieselbe Brille. Gut, mittlerweile lässt die Sehkraft auch nach. Aber es war echt ein krasser Unterschied, wo ich die Brille das erste Mal getragen habe, wo ich denke so, mittlerweile gibt es ja 4K, aber da war es Full HD.
Ja, ja.
Ja, klar, ja. Was ist denn für Geräusch? So. Wer ist das? Ja. Ne? Gut, war genau. Meine Mutter. Ne? Ja. Erkannt das erste Mal, sie mich dann auch. War ein schönes Erlebnis. Aber wie krass, muss man ehrlich sagen, dass wirklich wie das Auge ohne die richtige Sehstärke wirklich alles Mögliche verfälscht.
Es ist ja so, dass ich sag mal, wir ja empirisch lernen. Das heißt also, wenn ich eine Fehlsichtigkeit von Geburt an habe, dann fällt mir das ja gar nicht auf, weil das ist mein natürliches Sehen. So, ne? Und das fällt dann erst auf, wenn es, ich sag mal, durch Regeluntersuchungen in der Jugend teilweise, bei den U-Untersuchungen oder später auch beim Kinderarzt, dann auch in der Schule, da fällt es meistens am ehesten dann nachher auf, wenn dann ein Klassenlehrer sagt, er hat so das Gefühl, der kriegt gerade mit der Nase über das Papier beim Schreiben, ja, dann sind solche Kinder meistens in der Regel wirklich kurzsichtig.
Ne? Aber es passiert ja so vielen, also ich sag mal jetzt heutzutage Instagram, TikTok und so weiter, alle, die so am Handy dran sind, die nehmen die Nase weg und die stolpern quasi aus den Zügen, aus den U-Bahnen raus, die fallen übereinander her. Nicht, weil die rempeln, also absichtlich rempeln, nee, die sehen einfach alle nichts mehr. Ja. Weil wirklich nur noch im Nahfeld geguckt wird und gib mir auch so. Und dann guckst du da draußen schwindelig, weiß nicht, wo du bist und ruckzuck bist du auf der Arbeit. Ne? Und sagst, verdammt.
Das ist mittlerweile wirklich eine Sache, die evolutionär sich entwickelt. Man hat also wirklich Studien in Asien deutlich älter und deutlich mehr Studien als hier in Mitteleuropa und Amerika schon gemacht. Unsere Generation, die Jugendlichen, werden immer kurzsichtiger. Das heißt, weil wir die ganze Zeit Displays verwenden, stellt sich unser Auge gar nicht mehr auf Weitgucken ein.
Das muss und ja Helligkeit, ne? Auch anders als das Normale. Ne?
Ganz genau. Und was dabei noch entsteht, wenn man sich das Auge betrachtet, kann man mit dem Auge ja, ich sag mal, kreisrum das Auge bewegen. Ja? Mhm. Man kann das Auge aber nicht so nach außen bewegen. Nach außen hieß es, würde ja schielen. Ja? Die einzige Bewegung, die unser Auge macht, ist fixiert auf einen Nahpunkt. Das stellt sich nach innen ein. So. Es gibt diese Muskelkraft des Auges, die sich auf den Nahpunkt fixiert, was direkt vom Auge ist, das Handy. Mhm. Ja. So, und dann muss ich im Prinzip das Auge selber noch über die Augenlinse auf dieses Nahobjekt einstellen. Das heißt, es muss sogenannt, wir nennen das mehr Brechkraft erzeugen, das heißt, die Augenlinse wird zusammengedrückt. Mhm. Und wenn Jugendliche das relativ lange machen, dann haben die wirklich ein Problem, wenn die stundenlang, wir nennen diesen Zustand Konvergenz, stundenlang in Konvergenz verbleiben und dann irgendwann hochgucken und die Augen wieder in Parallelstand gehen sollen, damit man weit gucken kann, ist da eine Verkrampfung drin.
Es gibt auch diese, ich habe es als Kind früher auch gemacht, diese Kreuzschauen, also diese Bilderbücher, Kreuzschielen, weißt du, was ich meine? Ja. Wo sich dann irgendwelche Formen erheben, wenn du quasi über dieses Blatt drüber schielst.
Ja, dann gab es ja diese Magic-Eye-Bücher.
Genau, Magic-Eye. Ne? Ist Fluch oder ist es jetzt?
Ja, das ist eigentlich im Prinzip eine Geschichte. Unser Auge ist natürlich, ich sag mal, für unsere Gegebenheiten, für den normalen Alltag gut. Man kann aber dem Auge sehr gut was vorgaukeln. Deswegen funktioniert ein Daumenkino. Das heißt, ab 16 Bilder pro Sekunde ist das für unser Auge eine fließende Bewegung. Ja, das heißt also, wenn ich was Schnelles habe und auch dieses Daumenkino habe, dann sind die Einzelbilder hintereinander gefügt im Prinzip eine Figur, die sich bewegt.
Ja.
Das Auge nimmt kein Einzelbild mehr wahr. Ne? Und genau das Gleiche passiert eben bei diesen Zeichnungen, wo eben zum Beispiel, ich sag mal, die Figuren erst runterlaufen und im gleichen Bild wieder hochlaufen und dann wieder runterlaufen.
Ja.
Das ist eine Sinnestäuschung über die dritte Dimension. Da können wir unser Auge austricksen.
Macht ihr, ich springe manchmal immer so ein bisschen von der Thematik, wenn ihr quasi hier eine Augenmessung macht, macht ihr auch räumliches Sehen?
Ja.
Das ist normale Standard oder?
Ja, also es gibt klassische Untersuchungen, die man macht. Es gibt auch mittlerweile dreidimensionale Sehtestprüfungen, aber dreidimensionales Sehen testen wir definitiv ab. Ja.
Okay.
Es gibt zum Beispiel eine Fehlsichtigkeit, die nennt sich alternierendes Sehen. Mhm. Das sind Menschen, die können sich entscheiden, mit welchem Auge sie gucken wollen. Und das sieht man schon mal, wenn man denen gegenüber hat, wo dann ein Auge zur Seite kippt. Mhm. Und auf einmal guckt das, kippt das andere Auge weg und das andere Auge guckt. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, diese Menschen sehen alternierend.
Ja.
Die haben ein relativ schlechtes binokulares Sehen. Das können sie durch eine Brille erzeugen manchmal. Ist allerdings auch so, dass dass da im Prinzip die dieses Sehen eben manchmal eben kein dreidimensionales Sehen zulässt halt. Ne? Mhm. Das muss man dann wirklich auch einmal abtesten. Ach, ne?
Ich bin ja jemand in meinen Retalk-Sessions, wo ich natürlich auch kein Blatt vom Mund nehme, wo ich manchmal auch Fragen frage, die ein bisschen, ich sage jetzt nicht unter die Gürtellinie gehen, ne? Aber wir sind ja hier unter uns mit den 5 Millionen, ja, die auch hier zugucken. Heino, Thema Heino. Heino, bekannt Brillenträger, ja, oder beziehungsweise Sonnenbrillenträger aufgrund einer Augenkrankheit. Hast du als wirklich jetzt als Fachmann, kannst du mir erklären, was da los ist? Also am Anfang denkt man immer, ja, okay, das ist halt so sein Showbereich, aber der hat ja wirklich eine Augenkrankheit.
Ja.
Kannst du das beziffern, also mit deinen Fachworten, was da los ist?
Da bin ich jetzt leider bei Heino, weiß ich es leider nicht.
Ne? Also mal ja, original, ja. Froschaugen, so.
Ja, okay. Dann, ich meine, so ein Froschauge, wenn... Ist immer schwierig. Meistens, wenn jemand ein Froschauge hat, kann natürlich auch noch eine andere Krankheit dahinter stehen. Das kann ein Basedow-Syndrom sein.
Okay.
Ne? Irgendein Morbus, der da entsteht, zum Froschauge führt. In der Regel werden solche Tönungen, so wie Heino die verwendet, bei Augenkrankheiten genommen, die wo die Leute Kontrastsehschwächen haben. Mhm. Nicht nur Farbsehschwächen, es gibt aber wirklich richtig Kontrastsehschwächen. Zum Beispiel Retinitis pigmentosa ist eine dieser Krankheiten. Da verändert sich hinten die Netzhaut und mit einem dementsprechenden Filterglas, da werden bestimmte Lichtwellen aus dem Spektrum des normalen Tageslichtes herausgefiltert, entstehen durch diese dunklen, für uns Sonnenbrillengläser, eben wieder doch bessere Kontraste als mit einem klaren Glas. Weil da dann zu viel helles Licht in dem Spektrum drin ist, blauwelliges Licht meistens, was dann verhindert, dass dieser Mensch eben wirklich Kontraste wahrnehmen kann. Und dann muss man im Prinzip diese Lichtbereiche herausnehmen. Und genauso wie das bei der Sonnenbrille für uns irgendwie normal ist, dass man sagt UV 400, ja, das ist die Wellenlänge, Nanometer, ist ja Licht in unserem sichtbaren Spektrum in Nanometer aufgeteilt. Und man kann diese bestimmten Nanometerbereiche dementsprechend eben auch aus dem sichtbaren Licht herausnehmen und für die dementsprechenden oder verschiedenen Augenkrankheiten, die wir haben, dann zum Beispiel auch anwenden. Zum Beispiel Leute, die eine Netzhautablösung haben, die kommen sehr gut mit einem, das sieht sehr komisch eigentlich aus, orangenen Glas klar, das wirklich sehr viel blauwelliges Licht aus dem Spektrum herausfiltert.
Da gibt es ja eine, ich kenne immer so aus der Werbung, jetzt haut mich nicht, ne? Eagle Eye Glasses, ne? Kennst du die? Also ja, aus der guten alten QVC-Werbung, Eagle Eye Glasses mit Polfilter grün, orange, blau und schlag mich tot, damit er halt im Wald auch den Fuchs an jeder Ecke sehen kannst.
Genau. Und das sind solche Kontrastfiltergläser. Ja. Ja.
Eigentlich kann man jetzt fast sagen, ich will jetzt nicht sagen dieselben, die auch bei Infrarotferngläsern oder bei taktischen Einsätzen auch zum Tragen kommen, ne?
Ja, also ich sag mal jetzt leider nichts in elektronischer Form, das noch nicht, aber zum Beispiel früher gab es ja im Fernglasbereich sogenannte Nachtsichtgläser. Mhm. Wenn man sich die angeguckt hat, dann hatten die von vorne, reflektierten die so ein bisschen rötlich.
Ja, richtig.
So, und das ist eine Entspiegelung, eine Reflexminderung, die auf diese Linse aufgebracht worden ist, die eben auch da einen bestimmten Lichtwellenbereich herausfiltert.
Infrarot? Nee.
Ja, im rotwelligen Bereich,
ja, ganz genau. Okay, ja. Okay.
So, und eben diesen Bereich herausfiltert und dadurch das Sehen im Dunkeln kontrastreicher macht. Mhm. Und das gibt es mittlerweile zum Beispiel, das nennt man auch bei sogenannten Autofahrergläsern. Das kann man kaufen für eine Brille, für Leute, die sagen, ich fahre ungern im Dunkeln, ich sehe da nicht so viel, ich kann den Bordstein gar nicht richtig wahrnehmen, ich bin nachtblind. Ne? Mhm. Wir haben in Deutschland oder in Europa, glaube ich, nur 1 oder 2% der Bevölkerung, die wirklich nachtblind sind.
Ich habe eine schöne Überleitung, ne? Ich muss ja mittlerweile sagen, Brille ist ja mittlerweile wirklich en vogue, weil früher war es so, man sagt ja immer so dieses Schimpfwort, Brillenschlange oder hier, wie sagt man, Fünfauge, keine Ahnung. Aber mittlerweile ist es ja eine Brille, ist en vogue, die sind ja nicht mehr so die klobigen Kastengestelle wie früher. Selbst diese Brillen, wo man sagt, früher richtige Senfgläser, sind die Durchmesser oder die Brillenstärke oder Glasstärke sowas von minimal, ich sag jetzt mal fast hier, wie dieser Fächer, der hier auf dem Tisch steht, in so einer dünnen Schicht. Kannst du da nochmal was kurz zu sagen? Einfach da nochmal so den Vergleich, wie war es früher, wie ist es jetzt da mit dem Glas für die ganzen hier Back. Steine?
Also ich habe in den 80er Jahren mit der Augenoptik angefangen mit meiner Ausbildung. Da war es wirklich schon so, dass wir damals fast ausschließlich nur Silikatgläser, also Gläser aus wirklichem Glas gemacht haben. Und das, was bei Mutter und Oma teuer in der Vitrine steht, sind das eigentlich Bleikristalle.
Ja.
Und das waren eigentlich die Bausteine, die alle gehasst haben. Die waren richtig schön dick.
Dicken.
So, und man hat damals schon im Glasbereich angefangen, mit höherwertigen Materialien, also mit edleren Metallen zu arbeiten und hat dadurch schon dünnere Gläser bekommen.
Mhm.
Das hat den Vorteil, wenn die dünner sind, die normalen Gläser, wenn die stärker werden, das hat man, ich weiß nicht, kennst du die ersten Brillenaufträge noch oder beziehungsweise Auftritte von Frank-Walter Steinmeier noch oder dem Verheugen von der SPD? Die hatten so ganz kleine Augen hinter dem
Mund. Ja, okay.
Das sind ganz, ganz hochgradig kurzsichtige Menschen.
Ich glaube auch Alfred Biolek, meine ich. Ja, ne? Also genau. vor seiner runden Brille, auch so ein Brillenglas im Brillenglas quasi.
Genau,
ne?
Das ist ein sogenanntes Lentikularglas
gewesen. Okay. Sehr krass.
Und man hat dann wirklich in der Augenoptik in der Industrie geforscht und hat versucht, mit anderen Materialien die Gläser dünner zu machen. Und dann wird diese Eigenverkleinerung auch wieder geringer. Das heißt, die haben durch diese dünneren Kunststoffgläser und dünneren mineralischen Gläser eben eigentlich ein deutlich normaleres Augenglas.
Ja? Man merkt, du bist eine richtige Fachexpertise. Das macht Bock. Ja. Wir machen jetzt, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, wir machen jetzt schnelle Frage, schnelle Antwort.
Okay.
Um so ein bisschen noch mal ein bisschen Drive reinzukriegen. Wir haben vorhin gesagt, Thema Handy, Augen drauf, nicht gut. Kurzes Statement, VR-Brillen.
Ja, man sollte auf jeden Fall immer darauf beachten, da steht auch immer drin, für Epileptiker und andere Leute nicht geeignet. Das heißt also, auch da ist der Bereich, nur kurz gesagt, man guckt auf eine kurze Fläche, Dreidimensionalität wird einem vorgegaukelt, das sieht auch das Auge so, das kann sehr anstrengend sein und zu Kopfschmerzen führen.
Wie Handy, was empfiehlst du? Stunde gucken, Stunde Pause? Optimum?
Ja, nein, also so schlimm ist es nicht. Man kann durchaus länger am Handy arbeiten. Man sagt eigentlich im Prinzip in der Regel so alle 20 Minuten durchaus mal hochgucken, vielleicht mal aus dem Fenster gucken.
Mhm.
Ja, das heißt also so neben Augen wirklich mal den Horizont anbieten und nicht nur was im Raum.
Und auch mal an den Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegen klimpern, um die Augen zu befeuchten. Ne?
Ja, genau.
Dann habe ich ein tolles Wort aufgeschnappt, wo ihr auch, ich sag mal, wirklich euer großes Alleinstellungsmerkmal unter anderem habt, und zwar Orthokeratologie,
das ist
genau das. Was ist das?
Das sind Kontaktlinsen, die während des Schlafens getragen werden.
Okay, also anderer Move, wir gehen von den Brillen weg. Kontaktlinsen, auch eine Sache, die sich auch, glaube ich, im Laufe der ganzen Jahre so ein bisschen weiter verändert hat. Harte Linsen, weiche Linsen, wofür harte Linsen?
Wofür harte Linsen? Harte Linsen waren die ersten Linsen und man glaubt es gar nicht, die Kontaktlinse ist ein Produkt aus Deutschland.
Okay.
Es gibt in Schönkirchen bei Kiel die Firma Wölk, der damalige Inhaber, der Heinz Wölk, ist einer der Kontaktlinsen-Protagonisten. Der hat also wirklich angefangen, Kontaktlinsen zu entwickeln und hat auch Kontaktlinsen damit begründet.
Die Nachtlinsen, großer Vorteil von denen, was können die? Was?
Also ich gehe jetzt nochmal erstmal auf die anderen Linsen ein. Ich komme dann gleich nochmal auf die Nachtlinsen.
Aber schnell.
Die anderen Linsen, das hat sich also ursprünglich damals entwickelt aus sogenannten Haftschalen. Das waren wirklich Materialien, die nicht sauerstoffdurchlässig sind, die in vielen Versuchen dann, ich sag mal, als Haftschale fürs Auge angepasst worden sind mit optischer Stärke.
Mhm.
So, und über die Jahre hin ist die Kontaktlinse immer im Material immer weicher geworden, immer sauerstoffdurchlässiger geworden, so dass wir heute eben ein Riesenspektrum von Kontaktlinsen für alle möglichen Sehfehler haben und auch für alle möglichen Augenkrankheiten. Und dann kam in den letzten Jahren die Idee dazu, was machen wir mit Personen, die also über Tag keine Kontaktlinsen tragen können, weil es der Beruf nicht zulässt, weil es einfach im Prinzip, ich sag mal, starke Allergiker sind. Und da ist man dann hingegangen, hat gesagt, okay, man versucht über eine Kontaktlinse, das muss dann aber in dem Fall eine formstabile sein, über die Rückfläche der Kontaktlinse, die also individuell an die Augenform angepasst wird, die Hornhaut vorne, und die Hornhaut besteht aus 7 Schichten, in den obersten 2 Schichten so zu modellieren, dass die Fehlsichtigkeit desjenigen kompensiert wird. Und das geht im Moment leider nur mit kurzsichtigen Menschen.
Okay.
Ja, muss man dazu sagen. Also weitsichtige Menschen leider nicht. So kann man im Prinzip anstatt einer Laser-OP die Hornhaut in den ersten oberen Schichten so modellieren. Das ist komplett übrigens wieder reversibel, wenn man das macht.
Mhm.
Das ist, ich vergleiche das immer bei meinen Kunden, sage ich immer, wenn man jetzt einen Ehering hat, wenn ich den abnehme, dann sieht man, dass ich hier so einen dünnen Einschnitt habe. Den habe ich auf der anderen Hand ja nicht.
Ja.
Wenn ich jetzt 3 Tage lang keinen Ring trage, dann ist der Finger wieder genauso dick wie auf der linken Hand.
Oder die Frau sagt, der Finger ist dann ab.
Oder so. Und genauso ist das mit der Kontaktlinse. Das heißt also, wenn ich die Kontaktlinse später irgendwann nicht mehr tragen sollte über Nacht, dann bekomme ich meine natürliche Fehlsichtigkeit wieder zurück und kann schlecht gucken ohne.
Mhm. Okay, ich finde ja auch Riesenvariationen. Ja. Auch bei den, jetzt gehe ich wieder zurück bei den Brillen. Brillengestelle sind ja nicht mehr so die klassischen, ich sag mal, 0 auf 15 Brille, Mann, ne? Ja. Sondern mittlerweile ist ja, ich sag mal, zum guten Anzug oder zum coolen Kleidungsstück gehört eine coole Brille dazu. Hast du da irgendwie mal so einen Auszug? Was ist gerade so der aktuelle Brillentrend? Oder gibt es einen Brillentrend? Oder sagt man, ey, guck mal, der hat aber ein tolles Fahrzeug, da gibt es doch die passende Brille dazu. Ja, wir gehen jetzt mal auf euer Geschäft, wo du sagst, was sind so die Highlights bei euch?
Also zu den Trends würde ich dir gerne antworten, dann komme ich zu unseren Highlights.
Gerne.
Weil im Moment kann man wirklich sagen, gibt es in der Augenoptik bei den Formen, Farben und Fassungen nicht wirklich einen fixen, festen Trend, wie es den noch vor 10 Jahren gegeben hat. Es ist eigentlich so, dass zum Beispiel im Moment bei den jungen Damen gerne eben die frühere Pilotenbrille, so kennt man die, von Ray-Ban, sehr modern ist, die wird sehr gerne getragen, mittlerweile auch als normale Brille, gerne auch als Nerdbrille, deutlich übergroß.
Mhm.
Dann sind übergroße Formen bei jungen Menschen ganz beliebt, eben aber auch Retro-Brillen, Brillen, wo man wirklich sagen würde, da ist Opa in den 50er Jahren mit rumgerannt, verkaufen wir auch gerne an junge Leute, da wird der Geschmack ein bisschen konservativer, für den Älteren wird er ein bisschen moderner. Und wir haben zum Beispiel bei uns, und da komme ich jetzt wieder bei uns zurück, so verschiedene Designer, die wir mitfahren. Es gibt von Davidoff zum Beispiel Brillenformen, die sehr gut sind für den Alltag, ein bisschen zurückgesetzter, das heißt ein bisschen mehr so für den Urban-Bereich, also für den städtischen Bereich. Andersrum haben wir aber auch einen deutschen Lieferant, die Firma von Bogen, und das ist meine Brille, die ich hier trage, die also wirklich runde mit eckigen Designs zusammenbringen. Die haben in einem Kunststoffbereich sogar eine Brille, wo auf der einen Seite ein Viereck ist und auf der anderen Seite ein Kreis. Mhm. Ja. Verschiedenfarbige Materialien. Wir haben über einen italienischen Designfirma, die Fassung von der Firma Aria 98, die zusammen mit einer asiatischen Designerin, der Coco Song, zusammenarbeiten, die Sari-Seidentücher verarbeitet.
Ja.
Die eben, das ist übrigens auch der Stoff aus unserem Seidentuch hier an diesem Spiegel.
Der Stoff, aus dem die Träume sind. Genau. Ich durfte ja vorhin mal so eine Brille antatschen. Ja. Das merkt man wirklich, ne? Ja. Also dieses Eingewebte, das ist dann schon sehr exklusiv, oder?
Ganz genau.
Ist sie teuer?
Die liegen, fangen an im günstigsten Bereich um die 300 bis 400 Euro.
Okay, aber das ist dann, ich sag mal, da hast du aber was Schönes, wo jeder sagt, wo sind die denn her?
Ja, genau. Vor allem muss man sagen, sie macht eben aus einem Tuch werden nur maximal 1000 Brillen gemacht. 300 gehen eben für Reparaturen und Reklamationen weg und 700 in den weltweiten Verkauf. Das heißt also, in jeder Brille ist eine Nummer drin. Und es ist wirklich so, wenn man jetzt davon überlegt, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden, fast 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde, dann 700 Brillen. Ja, wenn ich hier eine verkaufe, die wird wahrscheinlich im Ruhrgebiet nur das eine Mal hier gewesen sein.
Dann. Wir dürfen ja trotzdem Schleichwerbung machen, wenn jetzt jemand mit einem Porsche vorgefahren kommt. Was würdest du dem für eine Brille anbieten?
Die ihm gefällt.
Ja, okay.
Also, das muss ich wirklich sagen.
Nee, aber Porsche habt ihr, glaube ich, auch, ne? Im Sortiment.
Ja. So. Porsche Sonnenbrillen, und das ist auch die klassische Schimanski-Sonnenbrille sozusagen mit dabei.
Mega, mit Trenchcoat bei.
Ja, hoffentlich nicht.
Aber die sind, muss man ehrlich sagen, ne? Zeitlos. Ja. Porsche Brillen sind wirklich zeitlos. Ja. Die sind, ich sag mal immer, vom Design sind die ihrer Spur voraus.
Zeitlos kann man eher sagen, Spur voraus nicht, weil klassischerweise ist es wirklich so, dass die alten Formen besser gehen als die neueren.
Schlimm ist natürlich, wenn du hier eine Porsche-Brille kaufst und direkt hier vorne in der Fußgängerzone geblitzt wirst, ne? Dann kannst du sagen, hier, der Jens, der ist schuld, der hat mir die schnelle Brille verkauft. Gibt's so eine, kann man sagen, ich sag mal, Augenkrankheiten oder Sehschwächen, sind die altersunabhängig, oder kann man immer sagen, naja, in dem Alter von so und so tritt das auf?
Ja, also man kann.
Gibt es ein Raster?
Ja, es gibt ein Raster. Also man sagt generell zum Beispiel, es gibt diese sogenannte altersbedingte Makuladegeneration. Das heißt also Netzhautveränderung. Die wird also wirklich auch AMD, mit altersbedingt abgekürzt.
Ja.
Das ist eine Krankheit, die wirklich im Prinzip eigentlich erst in der zweiten Hälfte des Lebens wirklich auftaucht. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen eigentlich nicht dafür gedacht sind, 100 zu werden, sondern eigentlich die Physiognomie bei uns eigentlich, denke ich mal, wie ich es mal in der Biologie gelernt habe, glaube ich, nur bis 40 Jahre ausgelegt ist. Und jedes Jahr, was wir jetzt älter werden und durch unseren gesünderen Lebenswandel sich dementsprechend im Prinzip auch dann der Körper und die Zellen eben dementsprechend schneller abbauen und verändern. Und so kommt es dann an der Netzhaut hinten am Auge, wo die Lichtsignale eben für uns in sehende Objekte umgewandelt werden, an Signale, die das Sehzentrum nachher verarbeitet, dann sich eben so stark verändert, dass man eben wirklich dann nicht mehr sehen kann.
Regulärer Abbau, das heißt auch so ein Mythos, ich esse viel Karotten, ich kann besser sehen.
Dann nur mit Öl bitte, weil das Vitamin wird nur mit dem Öl zusammen aus der Karotte rausgelöst. Die reine Karotte selber hilft da nicht.
Okay.
Ne? Jein, ja. Also man kann sagen, gesunde Ernährung, Omega-3-Fettsäuren, Lutein sind Stoffe, die fürs Auge gut sind. Und man kriegt ja auch in diversen Drogeriemärkten und Apotheken eben sogenannte Augenvitamine. Mhm. Jetzt ist das natürlich so, wie mit allen Vitaminen, der eine nimmt's, ne, und sieht aus wie ein Jungbrunnen, der andere nimmt's und da wirkt's überhaupt nicht. Also man kann jetzt nicht davon aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel wegen den Omega-3-Fettsäuren viel Fisch und Hülsenfrüchte esse, dass ich dann wirklich gute Augen habe.
Habe ich da mehr Blähungen, aber keine guten Augen?
Nee, könnte ich auch nicht behaupten, weil wenn man davon ausgeht, dass die Asiaten sind mehrheitlich sogar fast alle kurzsichtig. Ne? Das heißt also, da scheint es wohl nicht zu helfen. Ne? Hm.
Wie geht ihr mit Kunden um, die Angst haben generell? Also habt ihr auch so Angstkunden oder welche, die sagen, ja, ich würde mir gerne Brille verschreiben lassen, ich habe aber Angst, ich weiß nicht wie. Ja. Erklär mal, wie geht ihr mit den Kunden um? Also ihr kriegt das natürlich mit, meistens dann kommen die, denke ich mal, in Begleitung rein. Wie läuft sowas ab?
Im Prinzip ist es ja wirklich so, dass der Kunde reinkommt. Es geht ja erstmal um eine Fehlsichtigkeit. Das heißt also, irgendwo ist da ein Problem, was der Kunde hat und das möchte er ja wirklich gelöst haben.
Ja.
So, ne? Und der dann zum Beispiel auch hingeht und sagt, ich trage aber ungern Brille. Ja, dann ist immer auch die Ansprache, wenn man dann sagt, okay, was nehmen wir für eine Brille? Entweder nehmen wir eine, zum Beispiel Brillen, die keinen Rahmen haben, sondern rahmenlose Brillen. Mhm. Die fallen wenig im Gesicht auf. Die tragen schon mal Leute gerne. Aber Leute, die wirklich keine Brille tragen wollen, die sich mit einer Brille nicht wohlfühlen, die das immer noch als Krücke ansehen, die sind dann schon eher mal bereit, auch eine Kontaktlinse eben auszuprobieren und zu tragen.
Und da hätte ich wiederum Angst, ne? Also Brille, also war für mich kein Dingen, also kein Angstzustand, wobei Kontaktlinsen, ich habe es meiner damaligen Beziehung haben wir mitgekriegt, wie der da am Rumpopeln ist. Boah, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Also Respekt, jeder, der Kontaktlinsen tragen muss oder trägt.
Ja, man muss da eigentlich keinen Respekt haben. Also wenn man davon ausgeht, wir haben in Deutschland, da gibt es so eine Statistik, all der Leute, die fehlsichtig sind, tragen so circa knapp 8-10% Leute, würden sich für eine Kontaktlinse entscheiden. Wenn wir da schon in die Niederlande rübergehen, dann sind es schon 25%, genauso wie in Österreich, auch in der Schweiz. Da ist also die Anzahl der Kontaktlinsenträger deutlich, deutlich höher und da ist auch weniger Ressentiment mit dabei. Man vermutet immer hier bei uns, auch in der Branche, dass das vielleicht so ein bisschen auf unsere alten Dichter und Denker zurückgeht, dass das Tor zur Seele eben das Auge ist und dass man an dem Auge sich nicht rumfummelt. So nach dem
man sagt ja nicht umsonst, ne? Das Auge isst mit, ne?
Ja,
oder?
Ne? Aber wenn das Auge mit einer Kontaktlinse das Essen besser sehen kann, dann hat es ja
einen Vorteil. Dann lohnt sich das. Für mich noch ganz kurz, bevor wir fast zum Ende sind. Mich würde noch mal ganz kurz wirklich einmal interessieren, ob du eine ganz tolle Erfahrung mit einem Kunden hattest, den du, ich will jetzt nicht sagen, die Sehkraft zurückgebracht hast, aber der durch dich die Welt mit anderen Augen wahrnehmen konnte. Hast du da eine so eine Geschichte, die aus der Hüfte schießen kannst?
Das ist eigentlich sogar eine traurige Geschichte. Für mich allerdings damals eine relativ positive Geschichte, weil es mir gezeigt hat, dass ich richtig gelegen habe. Ich hatte wirklich einen Kunden, da hat sich die Sehkraft innerhalb eines Jahres sehr, sehr stark verändert. Und der kam mit seiner Frau zu mir und ich war der einhelligen Meinung, dass es nicht am Auge lag. Ja, so und ja, so circa 2 Jahre später kam diese Dame dann wirklich zu mir und sagte, sie waren der Einzige, der die richtige Vermutung gehabt hatte. Und es hat sich leider herausgestellt, dass dieser Kunde hinter dem Auge einen Tumor gehabt hat und ist an diesem Tumor auch verstorben. Und der ist dann leider zu spät entdeckt worden. Und sie waren bei verschiedenen Ärzten. Und es ist leider nicht die Bildgebung gemacht worden und auch nicht die Aufnahmen gemacht worden, dass dieser Tumor hätte entdeckt werden können zu dem Zeitpunkt.
Ne? Sag mal, traurige Geschichte. 1-2 Warnsignale, auf was die Leute oder auf was für ein Signal die Leute achten sollten.
Ja. Aber andersrum kann ich dir auch noch mal eine Geschichte erzählen. Das ging darum, da hatten wir ein älteres Pärchen, ein älterer Mann, und da habe ich jetzt keine Brille verkauft, sondern eine Lupe angepasst. Mhm. Und der konnte mit der Lupe wieder seine Zeitung lesen und die Frau war überglücklich, die hat wirklich da gesessen und hat geweint und sagte, der ist so griescremig, weil der seine Zeitung nicht mehr lesen kann. Und der liefen wirklich die Tränen aus den Augen, als der wieder die Zeitung las, die er mitgebracht hatte und sagte, ne, das sind so Sachen, wo ich mir dann auch das Herz aufgeht und dann weiß ich auch, wofür ich den Beruf mache.
Und das ist, ich will nicht sagen, schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich glaube, damit zeigen wir ganz deutlich, es macht Sinn, zu einem Optiker eures Vertrauens zu gehen, nicht irgendwo im Internet wahllos zu bestellen, sich 77 Mal zu ärgern, sich vielleicht die Augen noch weiter kaputt zu machen, sondern sich die Zeit zu nehmen, einen vernünftigen Optiker aufzusuchen. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich lasse gleich auch nochmal meine Augen durchchecken. Wie steht mir die Brille?
Gut.
Gut? Gut, ja. Ja, also ich komme jetzt auch nicht so Nana Muscuri-mäßig vor, sondern eigentlich ganz cool. Eigentlich total gescheit. nochmal so ein paar Worte, also wir Warnsignale, ja, achtet drauf, ne? Sobald man merkt, irgendwas stimmt nicht,
ja.
Vielleicht einmal mehr zum Optiker hingehen und selbst einfach nur mal freundlich Hallo sagen und ey, ich habe den Podcast gehört, der war mega geil, kann ich mal einen Augentest bei Ihnen machen? Ne? Ich glaube, mit sowas ist einem schon viel geholfen, man kann ruhiger schlafen.
Zumindest mit den Geräten, zum Beispiel diesem Autorefraktometer, haben wir einen objektiven Test, wo man schon wenigstens weiß, wenn da Werte bei rumkommen, da ist was.
Mhm. Ne? Kurze Frage, Online-Termine oder Vorbeikommen-Termin machen? Was ist euch lieber?
Also bei uns ist wirklich Termin ist wichtig. Online, ja. Vorbeikommen, anrufen, ne? Also wirklich einen Termin machen, weil wir sind terminell oder terminlich relativ gut ausgelastet. Mhm. Und wenn jemand reinkommt und sagt, können Sie mal eben vielleicht mal messen, ich bräuchte eine Brille, dann kann es durchaus sein, auch wenn das Geschäft jetzt nicht voll ist, dass ich ihn wegschicke, weil ich sage, wir haben 10 vor 12, um 12 kommt der nächste Kunde. Mhm.
Weil ihr natürlich auch für jeden Kunden eine gerechte Beratung garantiert.
Ja.
So, das muss man sagen. Nicht, weil ihr gerade keinen Bock habt, sondern wirklich, ihr nehmt euch Zeit. Und ich glaube, das hat man in dem Podcast auch sehr, sehr mitbekommen. A, dass du da sehr mit Herz dabei bist, deine Kunden vernünftig beraten zu können. Ja. Ne? Und ich sag mal, die Stammkundschaft, die spricht ja auch Bände, eure Rezensionen bei Google. Brauchen wir gar nicht von erst anfangen. Ne? Also von daher, wir verlinken ja auch Beschreibung, alles das, was mit eurem Geschäft zu tun hat, kommt natürlich in die Podcast-Beschreibung rein, dass die Leute euch relativ schnell wiederfinden.
Super.
Erst ohne Brille, dann hinterher noch mit mehr Brille. Für dich die letzten Worte, aber jetzt nur für heute und bei dem Podcast hier, am besten direkt so an die Fans oder an welche, die immer noch mit Ringen sich eine Brille zu holen. Sag mal aus deiner Sicht, jetzt nicht Verkaufsansprache, sondern frei vom Herz, ein Optiker, wie er hier im Buche steht.
Ja, also wirklich, ich sag mal, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Fehlsichtigkeit, Termin machen beim Augenoptiker, kurz eben, man kann so einen Vorabsehtest machen, kommt dabei rum, dass man eine Brille brauchen könnte, wirklich einen richtigen Sehtest machen. Jeder Augenoptiker-Kollege, der dann auch noch vernünftig arbeitet, wird dann mit Sicherheit auch darauf hinweisen, ganz gerne auch nochmal bitte alle 2 Jahre beim Augenarzt vorbeigehen, wie wir alle regelmäßig zum Zahnarzt gehen und zu anderen Ärzten, auch das Auge mal untersuchen lassen. Ja, und dann eigentlich mit dem Optiker, man muss ja nicht sofort eine Brille kaufen, dann vielleicht erstmal sacken lassen und dann im Nachhinein nochmal wiederkommen, zweiten Termin machen und sagen so, was können Sie mir denn anbieten? Eigentlich habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt, weil es verändert das Leben schon. Aber in der Regel, wenn man, ich sag mal, wieder deutlicher und schärfer sehen kann, verändert es das Leben eigentlich nur in der Regel positiv und nicht negativ.
Und man muss ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr eine Brille tragen. Ne? Das reicht ja auch manchmal nur für die Arbeit oder nur zum Autofahren oder nur, wenn man die Freundin mal endlich scharf sehen will.
Ja, genau. Also das kann man machen. Brille ist jetzt nicht kein 24-7. Muss man nicht unbedingt.
Gibt es ein Brillensprichwort? Toi, toi, toi oder sowas?
Ja, es gibt negative Sprichwörter.
Nee, negativ nicht. Nee, wir machen was Positiv. Einen positiven Abschluss.
Einen positiven Abschluss gibt kein positives Sprichwort. Also aus der Augenoptik kenne ich das so für mich persönlich nicht. Wir haben natürlich viel Werbesprüche, wie wer gut sieht, sieht gut aus. Ne?
Das also, was gibt es noch? Mit dem zweiten sieht man besser.
Sowas von uns.
Schauen wir mal.
Ganz genau, aus dem zweiten deutschen Fernsehen. Ne? Schauen wir mal.
Ja.
Und das sind eigentlich Sachen, so, wo man einfach nur sagen
die
kann.
Die gehen immer. Die gehen immer.
Wo man einfach nur sagen kann, generell, wenn man merkt, dass man einfach mit einer Sehhilfe besser sieht, dann ist die einfach schon positiv.
Mhm. Perfekt. Wunderschönes Schlusswort. Jens, ich sage vielen Dank. Leute, Optik in Heißen, Straße, wie heißt die Straße nochmal?
Honigsberger Straße 80 in 45472 Mülheim an der Ruhr.
Das geht runter wie Öl. Leute, ich sage vielen Dank. Jens, schön, dass du da warst. Leute, das war die Real Talk Sessions hier mit Optik in Heißen. Ich freue mich, seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt.
Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.